Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herzlich willkommen zum Gottesdienst Ihnen und euch. Gut und schön, dass wir hier beieinander sind, miteinander auf Gottes Wort hören, miteinander vor Gott tragen, was uns bewegt, wenn wir beten. Und ich wünsche mir, dass wir was spüren davon, wie gut Gott es mit uns meint und was alles auf dem Spiel steht und wie viel es geht. Wenn wir uns heute fragen, wie wird das sein? Nach aller Zeit und an diesem jüngsten Tag. Ein sperriger Bibelvers steht über dieser Woche. Gott sagte uns im 2. Korintherbrief, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Es kommt der Tag, so sagt Paulus, da stehen wir vor Gott. Was dann passiert, wenn sich für uns die Tür zur Ewigkeit öffnet und wer dann wo sein wird, darum geht es heute. Ich wünsche mir, dass Jesus uns heute so begegnet, dass wir diesem Tag wach und gelassen entgegengehen. Psalm 126 ist eine Zusage über diese letzten Tage, über die Ewigkeit. Das ist allen gesagt, die zu Gott gehören. Das ist die Zukunft, auf die Gottes Kinder zugehen. Wir beten Psalm 126 gemeinsam. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen. Herr, wir leiden unter Ungerechtigkeit im Großen und im Kleinen. Wir brauchen es, dass du Recht schaffst. Aber wie wird das sein, wenn du alle Welt dann richtest und zurechtbringst? Herr, wir brauchen es, dass du Gerechtigkeit schaffst. Aber wir kennen unsere dunklen Seiten und haben Angst, dass dein Urteil auch uns trifft. Jesus, bitte vergib uns, was uns von dir und voneinander trennt. Und mach uns gewiss, dass du unsere Hilfe bist, jetzt hier und wenn du kommst zum Gericht. Bitte lass uns hören und verstehen, wie das sein wird am Ende aller Tage. Unsere Angst, unsere Fragen und Bitten bringen wir miteinander vor dich und beten in der Stille. Wenn ich dich anrufe, Herr, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen.
Ich lese aus Offenbarung 20, die Verse 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt. Die Erde und der Himmel flohen vor seiner Gegenwart, aber sie fanden keinen Ort, um sich zu verbergen. Ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor Gottes Thron stehen. Und es wurden Bücher aufgeschlagen, darunter auch das Buch des Lebens. Und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben stand, nach dem, was sie getan hatten. Das Meer gab die Toten her, die darin waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten her, die in ihnen waren. Sie alle wurden nach ihren Taten gerichtet, und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Wir singen vom Lied 391 die Verse 1, 3 und 4, Jesu, geh voran.
Liebe Schüler, liebe Konfis, stellt euch vor, es ist ein ganz normaler Dienstag, dritte Stunde, ihr habt Mathe, es knackt im Lautsprecher und die gar nicht so freundliche Stimme fordert genau dich auf, sofort zum Direktor zu kommen. Mia Schmidt, sofort ins Rektorat. Oder Philipp Kugler oder wie auch immer. Du sitzt da, merkst, ups, ich bin gemeint, schluck, und musst da wohl hin. Oder für diejenigen, die schon eine Weile aus der Schule raus sind, obwohl ich glaube, die erinnern sich oder könnten sich auch ganz gut erinnern, wie sowas sein könnte. Kaffeepause im Geschäft und der Kollege kommt auf sie zu und sieht schon gar nicht so freundlich aus. Und sagt, du, zum Chef und schnell und unter uns, der ist gar nicht amüsiert. Mulmig kann einem da werden, besonders wenn einem durchaus was einfallen wird, was man so ausgefressen hat. Mulmig wird einem, wenn klar ist, wahrscheinlich ist es rausgekommen. Ich glaube, wenn wir vom letzten Gericht reden, dann fühlt sich das häufig ganz ähnlich an. Irgendwie unklar, da kommt was. Ja, es macht mir Angst. Ich weiß nicht so ganz genau, was da sein wird, aber unangenehm ist es doch. Wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Offenbar werden, altes Wort, wir müssen da erscheinen. Es wird offen liegen, was wir getan haben, und dann wird da Urteil gesprochen über uns. So haben wir es gehört in der Offenbarung. Steiler Text, nicht schön. Alle stehen vor Gott am Ende aller Zeit. Und dann werden Bücher aufgeschlagen und darin steht alles, was ich so gemacht habe. Ich fürchte, so gut geht es uns gar nicht mit diesem Gedanken. Und richtig schlimm wird es dadurch, dass es mehr ist als ein Gedanke. Das ist das, was Gott sagt, das passiert am letzten aller Tage. Es ist nicht die Privatmeinung von irgendeinem Seher Johannes, das ist das, was Gott uns sagt. Steil. Und das tut weh. Diese Bücher werden aufgeschlagen, die alles über mich und über sie wissen, alles über euch wissen. Und dieses andere Buch wird aufgeschlagen, dieses Buch des Lebens. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Trennung von Gott, und das in Ewigkeit für alle, die selbst für ihr Leben gerade stehen müssen. Das meint dieser Feuersee, feuriger Pfuhl, wie die alte Lutherbibel sagt, also brennender Tümpel auf Deutsch. Sehr ungemütlich, sehr unschön, schlimm, ewig von Gott getrennt zu sein. Ich bin ganz froh, dass die Bibel hier mit Details spart. Es geht nicht darum, jetzt zu berechnen, wie heiß die Hölle ist. Es geht darum, zu hören und zu merken, Gott sagt, am Ende wird es zwei Gruppen Leute geben. Die einen sind bei Gott und die anderen nicht. So wird es also den einen gehen, die dann gerichtet werden nach dem, was in diesen Büchern steht. Weil, unmissverständlich macht uns Gott das klar, da kommt es ja nicht darauf an, ob ich ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter gelebt habe. Da gilt dann für alle, reicht nicht aus in Gottes Augen. Das Urteil über alle Menschen am Ende aller Tage wird sein, reicht nicht aus in Gottes Augen, ewige Trennung von Gott. Keiner wird sich darauf berufen können, dass es der Nachbar auch gemacht hat. Keiner wird sich darauf berufen können, dass ich so schlimm schon nicht war und dass meine Nebensitzerin immer viel mehr abgeschrieben hat. Kann alles sein, aber darauf wird es nicht ankommen. Aber es wird eben auch die Menschen geben, da wird völlig egal sein, was sie getan haben, weil ihr Name in diesem zweiten Buch, in diesem Buch des Lebens steht. Das sind alle, die an Jesus glauben. Wenn wir heute hier weise leben wollen, müssen wir wissen, was dann passieren wird. Nämlich, dass es diese Begegnung vor Gottes Thron geben wird, dass dann die Bücher aufgetan werden und dass es dann zwei Möglichkeiten gibt. Entweder mein Name steht im Buch des Lebens oder ich werde ohne Gott die Ewigkeit verbringen. Wie wir gehört haben, das muss schrecklich sein. Der Text, auf den wir für die Predigt hören, der beschreibt, was denen passiert, die im Buch des Lebens stehen. Der beschreibt, was heute schon für die gilt, deren Namen bei Gott geschrieben stehen. Ich lese aus Römer 8, die Verse 18 bis 22. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar sichtbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, aber ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Drei Gedanken zum Umgang mit dem Leid und mit dieser Frage nach der Ewigkeit für uns heute und hier. Erstens das Leid der Welt, das wohl dazugehört. Zweitens das Ziel der Welt, wo alles hingeht. Und drittens Christsein in der Welt, Christen sind vom Jenseits Getröstete. Wenn wir über Leid nachdenken und dann manche im Kopf haben, heute ist Volkstrauertag, das heißt, wir denken speziell und auch in anderem Kontext an die Opfer von Krieg und Gewalt und Terror, dann sagt Gott uns ganz zunächst, Leid gehört dazu. Sachen laufen nicht im Leben, so ist das. Das ist nicht peinlich, das muss ich nicht verstecken, das ist schlicht das, wie Leben in dieser Welt funktioniert. Und ja, Paulus sagt, es ist schlimm. Es gibt allen Grund, unter dem Leid der Welt zu leiden. Menschen, die mit wachen Augen durch die Welt gehen, denen muss ich das eigentlich nicht sagen. Es stimmt was nicht in unserer Welt. Und es stimmt was nicht mit unserem Leben. Sonst gäbe es nicht so viel Chaos, sonst wäre es nicht so dunkel. Sonst gäbe es nicht so viel zu leiden. Ja, Gebet vermag viel und die Taten der Gerechten machen einen Unterschied. Aber es ist nicht so, dass alles Leid dadurch aufhört. Menschen, die ihren Weg mit Gott gegangen sind, haben schwer gelitten. Jeremia seit jungen Jahren, Hesekiel, Paulus, Jesus selber, alle leiden sie. Einige von denen wird man heute als schwer depressiv bezeichnen. Menschen leiden, auch der Mensch mit Gott leidet. Die Frage ist nur, wie gehen wir denn damit um? Also wie kann das aussehen, dass die Welt nicht in Ordnung ist, dass Gott sagt, ich bin trotzdem da? Und was tun wir dann damit? Dem wollen wir auf die Spur kommen, wenn wir hier Römer 8 lesen. Es geht also um den geistlichen Umgang mit Leid. Was tun Jesus-Leute? Wie sieht Jesus gemäßer Umgang mit Leid und Schwierigkeiten aus? Wenn wir festhalten, Leid ist da, folgt daraus eine erste Sache, nämlich ein billiges Kopf hoch oder wird schon, verbietet sich. Kein billiges Kopf hoch, sondern weint mit den Weinenden. Guter Rat. Denn es wird Leid auch weiterhin in dieser Welt geben. Das ändert die Situation nicht, aber das ändert die Art und Weise, wie wir als Menschen im Leid dastehen. Wenn ich kein billiges Kopf hoch, kein Schwamm drüber höre, habe ich ein Problem schon mal nicht mehr, nämlich dass ich allein dastehe. Und dass andere über mich herfallen und mich mit platten Sprüchen versuchen zu heilen und damit alles noch viel schlimmer machen. Und wenn es darum geht, wer ist eigentlich im Leid bei Ihnen, in den Fragen Ihres Lebens, dann bekommen wir, so sagt Paulus hier, unerwartet Hilfe und Beistand von einer Stelle, wo wir es gar nicht erwartet hätten. Paulus sagt, die ganze Schöpfung leidet mit. Alle Kreatur wartet darauf, dass Gott endlich Gerechtigkeit schafft. Wenn Sie also in stillen Stunden oder auch ganz laut da sitzen und denken oder schreien, Gott, mach endlich was, ist die gute Nachricht dieses Morgens. Alle Welt ruft und schreit mit Ihnen. Sie sind in guter Gesellschaft. Das ängstliche Harren der Kreatur, so lesen wir, das Warten der ganzen Schöpfung voller Angst, wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Das heißt nichts anderes wie, dass der jüngste Tag kommt und Gott endlich Gerechtigkeit schafft, endlich aufräumen wird. Gott, greif endlich ein. Wer die Augen aufmacht und sich unseren Planeten anguckt, der kann das schon mal sagen. Gott, greif endlich ein. Unerwartete Hilfe oder unerwarteter Beistand, weil alle Schöpfung seit dem Sündenfall sagt, Gott, mach endlich. Gott, schaff Gerechtigkeit. Gott, greif bitte endlich ein. Und ein zweites wird da wichtig. Das Leid hat ein Ende. Es gibt Hoffnung auf die Ewigkeit. Wir lesen, wir sind auf Hoffnung hin gerettet. Und es geht auf diese herrliche Freiheit der Kinder Gottes zu. Es wird besser werden. Für manche erst in der Ewigkeit, aber da definitiv für jeden, der zu Jesus gehört. Das ist das Ziel der Welt, Gottes Herrlichkeit. Wir haben gesehen, das Leid ist da. Wir sehen jetzt, das Leid, zweitens, hat ein Ziel. Ich war traurig, als mir aufgefallen ist, wie gut diese gute Nachricht im Text versteckt ist. Schön, dass ich trotzdem drüber gestolpert bin. Schön, dass Menschen schlaue Bücher schreiben, die mich da drauf gebracht haben. Wenn man Vers 22, ich lese es nochmal wörtlich übersetzt, Dann steht da, wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt, bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und ängstet, ganz wörtlich und noch viel richtiger, in Geburtswehen liegt. Gott sagt, die ganze Schöpfung liegt in Geburtswehen. Ja, es tut weh, ja, es ist schlimm, wir haben Angst. Ja, wir haben Angst. Aber das Ziel ist klar. So wie eine Frau, die in Wehen liegt und ihr Kind bekommt, das Ziel vor Augen hat. Nämlich, dass neues Leben entsteht. Dass was Gutes draus wird. Alle Welt liegt in Geburtswehen und wir haben Teil daran, wo wir leiden. Aber das Ziel ist klar. Das macht einen wichtigen Unterschied. Die Schmerzen und die Angst der Geburt haben ein Ziel, nämlich dass ein neues Leben zur Welt kommt. Die unter ihnen die Kinder zur Welt gebracht und großgezogen haben, denen muss ich das nicht sagen. Der Schmerz hat ein Ziel. Das Leid hat ein Ziel, nämlich Gottes neue Welt. Darauf steuern wir zu, auch im Leid. Das gibt dem Ganzen dann einen anderen Rahmen. Das macht es hier und jetzt nicht besser, aber man kann anders damit umgehen. Ich glaube, das ist der Grund, warum Menschen noch zweite und dritte Kinder kriegen. Dass man hinterher, wenn man so ein kleines Bündel im Arm hat, sagt, ja, es hat wehgetan. Ja, es ist schlimm und ja, auf uns kommen Nächte ohne Schlaf zu und manche Entsagung vielleicht. Aber es hat ein Ziel, es ist für was gut. Das Gleiche sagt Paulus hier für den Gang der Welt. Das Leid bringt uns Gottes Welt auf geheimnisvolle Art und Weise dann irgendwie doch näher. Vom Ergebnis her sehen Sachen anders aus. Beim Marathonlaufen ist es ganz ähnlich. Ab Kilometer 36 tut alles einfach furchtbar weh. Man ist schon lange unterwegs, man hat noch viel zu laufen. Das ist furchtbar anstrengend und eigentlich will man nimmer. Und die meisten fragen sich irgendwo ab Kilometer 36, warum mache ich diesen Blödsinn eigentlich? Was soll das? Ich könnte es doch einfach lassen. Interessante Beobachtung auch hier, ganz ähnlich wie bei der Geburt. Wenn die Menschen an dem Ziel sind, sagen sie, ja, es tut weh, aber ich mache es wieder. Also jedenfalls dann irgendwann. Vom Ziel her sieht man Dinge anders. Ich glaube auch mit unserer Welt. Die Welt geht auf ein Ziel zu, nämlich auf diesen jüngsten Tag, auf die Herrlichkeit Gottes. Und Gott entgleitet nichts. Wir sind ja schnell dabei zu denken, naja, wenn ich jetzt hier leide, dann, wie ist das dann? Hat Gott immer noch die Kontrolle? Kriegt Gott mein Leben immer noch auf die Reihe, wenn es gerade so schlimm ist? Gott, wo bist du? Paulus sagt großartigerweise, Gott sagt uns großartigerweise, auch im Leid, mir entgleitet nichts. Was hier schlimm aussieht, führt auf Gottes Ewigkeit zu. Auf diese herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Übersetzt in heutigem Deutsch, wer hier an Jesus glaubt, wird dort in Ewigkeit mit Gott leben. Nah bei ihm, in Frieden mit Gott, in Frieden mit sich selber, in eigenen großen und kleinen Fragen, in vertrauter Beziehung zu Gott. Was für ein Unterschied. Was für ein Unterschied, ob ich drauf zugehe, dass Gott irgendwann Bücher auftut und rauskommt, was ich getan habe. Und mein gerechtes Urteil heißt Trennung von Gott. Oder ob dann Bücher aufgetan werden und dann das gleiche Schlimme drinsteht, aber das zweite Buch auch aufgetan wird. Und Jesus sagt, der gehört zu mir. Der kommt in den Himmel. War kein besserer Mensch, aber ist besser dran, weil ich für ihn gestorben und ich für ihn auferstanden bin. Und wie großartig muss das Leben dort sein. Wenn man in der Bibel blättert und guckt, wie ist das, diese Ewigkeit bei Gott, dann ringen alle, die davon schreiben, die ganzen Propheten und Johannes, der die Offenbarung schreibt, hilflos mit kleinen menschlichen Worten drum und überlegen, wie kann das sein? Was heißt Ewigkeit? Wie toll muss das sein? Na, Paulus sagt, das fällt nicht ins Gewicht, das ganze Leid. Und wir wissen, wie groß das Leid ist. Das große Leid dieser Welt fällt nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, gegenüber dem Großartigen, was in Ewigkeit bei Gott auf jeden wartet, der hier Jesus vertraut. Dann ist es ins Gewicht fallen, da geht es um eine Waage, ne, in der Mitte aufgehängt, Balken rechts und links gleich lang und dann zwei Schalen. Und in die eine Waagschale kommt alles Leid der Welt und wir wissen, das ist nicht wenig. In großen politischen Fragen und bei uns ganz persönlich. Und die Waagschale senkt sich und denkt sich, das ist viel. Das ist hart zu tragen. Ich weiß, viele von uns tragen hart. Und Gott sagt, die Herrlichkeit, die in Ewigkeit auf euch wartet, die ist so viel und so groß, dass all das Schwere nicht ins Gewicht fallen wird, nicht auffallen wird neben dem ganzen Großartigen, was kommt. Das ist schwer zu begreifen. Ich kann das Wunder nicht tun, dass das in unsere Herzen fällt weit, aber ich wünsche mir es so sehr, dass wir merken, das Schlimme hier fällt nicht ins Gewicht gegenüber dem, was dort auf uns wartet. Ich habe gesagt, alle, die davon schreiben, die ganzen Propheten und Johannes, ringen darum und probieren es irgendwie zu sagen und finden keine Worte und probieren es. Johannes sagt, naja, Ewigkeit, Leben mit Gott, neues Jerusalem, das ist so toll. Selbst die banalsten Dinge, also so Pflastersteine auf der Straße, sind aus dem Wertvollsten, was wir hier kennen, aus Gold. Will heißen, das ist ganz schön prima da, wie großartig. Dort in Ewigkeit bei Gott zu sein, wie großartig. Und ich glaube, wir leben als veränderte Leute, wir leben heute anders, wenn wir das vor Augen haben. Und wir sagen, ja, das Leid ist schlimm und ja, die Welt ist nicht in Ordnung. Und wenn es im Lautsprecher knackt und ich zum Direktor muss, weil ich hier irgendwas ausgefressen habe und weil ich nie Hausaufgaben mache, dann bleibt das ein Problem. Und dann müssen wir menschlich irgendwie gucken, dass wir das auf die Reihe kriegen, klar. Und wenn ich zum Schichtführer gerufen werde, weil ich irgendwie dauernd meine Maschine kaputt mache, und dass der Firma 10.000 Euro Schaden produziert, dann müssen wir diese Fragen irgendwie klären, ja. Aber doch gilt, im Letzten und in Ewigkeit und Gott gegenüber muss ich dafür nicht gerade stehen, und es ist gut, weil ich kann es nicht, außer ewig von Gott getrennt zu sein. Und worauf es dann im Letzten ankommen wird, nur darauf allein, ist, wie stehe ich eigentlich zu diesem Jesus? Weil der derjenige ist, der meinen Namen ins Buch des Lebens schreibt. Und wenn ich weiß, dass ich darauf zugehe, auf eine Ewigkeit bei Gott, in der Leid und Schmerz nicht mehr sein werden und die so großartig ist, dass alles Schlimme hier nicht ins Gewicht fällt, ich glaube, dann lebe ich heute anders. Und dann gehe ich an die Schwierigkeiten, die begegnen und das Leid, das Realität ist in unserem Leben, anders ran, weil ich es vom Ende her sehen kann. Ich glaube, Christen sind vom Jenseits Getröstete, weil wir auf Gottes Ziel zuleben. Auch im ganz realen Leid. Wer an Jesus glaubt, weiß heute schon, wie es dann am jüngsten Tag für ihn ausgehen wird. Und wir haben gehört, wie das am Ende sein wird mit Gericht und Gerechtigkeit. Harte Worte und drum gut, dass wir es hören. Und wir haben gehört, wie es für diejenigen ist, die dann im Buch des Lebens stehen. Sehr, sehr großartig. Heute im Warten auf Gottes Gerechtigkeit und dann, wenn es soweit sein wird. Ich wünsche mir, dass es uns Hoffnung gibt und uns gelassen macht. Wenn ich mal vor Gottes Thron stehen werde und dann Jesus sagt, der steht im Buch des Lebens, der kommt mit mir, dann brauche ich auch hier keine Angst haben. Dann kann ich zum Leid heute und hier sagen, Leid, letztlich bist du schon besiegt. Und es kommt der Tag, da werden wir es alles sehen. Und so kann ich nur sagen, sei dabei. Gibt nichts Wichtigeres, als zu diesem Jesus zu gehören und nichts Schöneres, dort zu sein. Jesus, wenn du meinen Namen ins Buch des Lebens schreiben kannst, dann brauche ich dich und dann will ich dich brauchen. Jesus, wenn die Herrlichkeit im Himmel besser ist als alles, was ich kenne und was ich verstehe, dann ist es ja wohl allen Einsatz wert. Jesus, wenn du mir das versprichst, dann ist gut, mit dir zu leben, Jesus. Amen. Jesus, es ist schlimm, dass wir an uns und aneinander schuldig werden und so Leid in unsere Welt bringen. Und Herr, wir warten darauf, dass du uns Gerechtigkeit schaffst, wo wir Unrecht leiden. Und Herr, wir fürchten es, dass du Gerechtigkeit schaffst, da wo wir anderen Unrecht tun. Herr, wir brauchen es, dass es gerecht zugeht und es passiert nicht auf unserem Planeten. Bitte schaff du Gerechtigkeit. Und Herr, bitte mach, dass wir bestehen am Tag des Gerichts, weil du uns gerettet hast. Und Herr, wir wollen dir glauben. Wir wollen, dass du uns unser Leben führst und dass vom Ende her dein Licht auch auf unsere dunklen Wegstrecken fällt. Bitte gib uns dadurch Kraft und Hoffnung und tröste uns aus deinem Jenseits. Amen. wenn du den lieben Gott lässt walten. Wer hier an Jesus glaubt, der braucht vor Gottes Gericht keine Angst haben, weil Gott ihn gerecht spricht. Welcher seine Zuversicht, so singen wir es gleich, auf Gott setzt, den verlässt er nicht. 369, 1, 6 und 7. Lasst uns beten. Vater im Himmel, noch leiden wir hier, wo wir die Augen aufmachen, in den Spiegel sehen oder um uns in die Welt, sehen wir, Dinge liegen im Argen. Herr, manchmal ist ganz unklar, wie das weitergehen kann und ob und wie wir es aushalten. Jesus, du preisselig die Leid tragen. Das verstehen wir oft nicht. Jesus, mach's uns erträglich, da wo wir leiden, und lass uns Menschen sein, die mitleiden, so wie alle Welt, wie deine ganze Schöpfung mitleidet. Und lass uns nicht allein. Herr, wir warten darauf, dass du Gerechtigkeit schaffst in Ewigkeit, und bitten dich so für die ganz konkreten Fragen unserer Zeit, für unser Miteinander hier am Ort, für die großen Fragen in der weltweiten Politik. Herr, viel Macht und Verantwortung liegt in den Händen weniger Menschen. Gib, dass hier und überall Leute nach dir fragen, wo sie Macht und Verantwortung in Händen halten, und präg du so unser Leben. Herr, bitte steh den Trauernden in diesen Tagen bei. Nimm uns die Angst vor der Zukunft, weil du uns eine Ewigkeit bei dir versprichst und weil du auch hier alles nach deinem Willen und Planen zum Guten führen kannst. Herr, wir bitten dich für die Opfer von Krieg und Terror, ganz besonders heute. Herr, bitte gib's, dass die Bilder uns nicht kalt lassen und zeig uns Wege zu einem guten Miteinander. Hier vor Ort in unseren Familien, dort wo wir arbeiten, international. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass uns das Leid nicht von dir trennt. So viele Menschen sind diesen traurigen Weg schon gegangen und haben irgendwann gesagt, da kann kein Gott sein. Bitte führ sie zurück und halt uns nah bei dir, wo das Leid an unsere Tür klopft. Du hast versprochen, auf uns aufzupassen, bitte tu's. Daran erinnern wir dich für diejenigen, deren Leben gerade auf dunklen Pfaden läuft. Und daran erinnern wir dich für uns selbst. Und so bitten wir dich um Hoffnung auf die Ewigkeit und um Trost für unser Leben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott ist da. Wir singen vom Lied 945, Strophen 1 bis 3. paar Informationen gibt es noch weiterzugeben. Zunächst vielen Dank für 67,50 Euro Ihre Spenden der letzten Woche für die Bibelverbreitung in aller Welt. Schön, dass es Menschen gibt, denen es ein Anliegen ist, dass Leute auch woanders Bibel lesen können. Andere Kostenstelle, gleiches Ziel, Opfer für die heutige Woche, für die Arbeit der Missionare aus unserer Kirchengemeinde. Vielen Dank für alles, was Sie einlegen. Heute Abend um 19 Uhr ist im Gemeindehaus Erwachsenenkreis. Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten am Buß- und Bettag. Um 8 Uhr mit Pfarrer Kuttler in Oberifflingen. 20 Uhr mit Herrn Grotte und Herrn Kuttler. In beiden Gottesdiensten wird Abendmahl gefeiert. Da kommt uns nah. Da schmecken wir und sehen wir, was es heißt, wenn Gott uns begegnet. Am kommenden Freitag um 4 nachmittags, 16 Uhr, Gottesdienst Haus am Rödelsberg. Und am Samstag um 6, 18 Uhr, kommen die Konfirmanden und ihre Mentoren zum Spieleabend im Gemeindehaus zusammen. Herzliche Einladung auch zum Gottesdienst am Ewigkeitssonntag, nächste Woche um 9 Uhr mit Pfarrer Kuttler. Wir werden da besonders für die Menschen beten, die im letzten Jahr einen Angehörigen verloren haben und unserer Toten gedenken. Am Ausgang liegen Einladungszettel für die nächste Filmoase. Am 24.11. bedienen Sie sich da. Und am 26. November, es ist viel los in der Gemeinde, das ist schön, findet unser Adventsbasar statt. Zur Vorbereitung und Herstellung von Adventskränzen suchen wir noch dringend Tannenreisig und Thuja-Grün. Also wer jetzt irgendwie einen Thuja übrig hat und da sowieso mal irgendwie die Klinge anlegen wollte, eine herzliche Einladung. Auch wäre es schön, wenn da 2 bis 3 Männer sich bereit erklären würden, mich als Schwab im Wald zu unterstützen. Wenn Sie das anspricht, können Sie sich gern bei Schwabs melden. Außerdem herzliche Einladung, gleich auf dem Friedhof mit uns beieinander zu sein, innezuhalten. Wir werden der Toten bei der Weltkriege und den Opfern von Gewalt und Terror heute gedenken und werden beten von der Welt, in der jetzt schon ein bisschen sichtbar wird, was Gott dann irgendwann tun wird, nämlich Frieden. Und so bitten wir um Gottes Frieden, stehen auf und singen die Liedstrophe 421. Geht in diesen Tag mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und er sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden.